guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte Sie und euch alle hier begrüßen. Ich habe heute Abend nichts zu verbergen, oder? Ja, das ist der Titel der heutigen Veranstaltung. VeranstalterInnen, wie man heudeutsch sagt, sind das Zentrum für Konfliktforschung, ZFK, vertreten durch Johannes Becker. Privatdozent Dr. Johannes Maria Becker ist im Zentrum für Konfliktforschung mit verschiedensten Themen betraut. Das Thema Datenschutz ist nur eines von vielen Sachen und eher randständig. Der zweite Veranstalter ist die Humanistische Union. Der HU-Ortsverband Marburg, der den Namen Ortsverband trägt, aber eigentlich eine Regionalgliederung für Mittel- und Nordhessen ist, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Datenschutz, aber auch bei uns gibt es eine ganze Reihe anderer bürgerrechtlicher Themen. Wenn Sie zu meiner von mir aus gesehen rechten, von Ihnen aus gesehen linken Seite schauen, dann sitzt dort Burkhard Nennen, der Referent des heutigen Abends. Burkhard Nennen war von 1999 bis 2006 Landesbeauftragter für Datenschutz des Landes Niedersachsen, ist heute aus Hannover angereist und wird uns einen Einblick in seine Tätigkeit geben und das Thema Datenschutz für uns ein bisschen verständlich machen. Nur ganz kurz drei Sätze zu dem Thema Datenschutz. Das Thema Datenschutz ist im Moment vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Diskussion gekommen anhand sogenannter Datenpannen. Das heißt, plötzlich wurden riesige Mengen von Datensätzen irgendwo verkauft oder zum Kauf angeboten. Letztes Beispiel war die Internetplattform SchülerVZ, wo 20.000 Datensätze entwendet wurden und man versucht hat, eine Erpressung durchzuführen, um Geld von den Betreibern zu bekommen. Es gab Beispiele bei der Deutschen Bahn AG, es gab eine ganze Menge Beispiele. Ich denke, da kann Burkhard Nennen selber viel von erzählen. Und jedenfalls ist auch noch wichtig, dass es Themen gibt wie die Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, seit Jahresbeginn werden alle Verbindungsdaten von Telefon, von E-Mail, Internet gespeichert und die können unter bestimmten Bedingungen abgerufen werden. Also es heißt, es gibt viele Daten, die zirkulieren und mit diesen Daten kann was angestellt werden. Aber das alles wird uns heute Abend Burkhard Nennen genauer erklären. Ich möchte jetzt weitergeben an Johannes Becker und Ihnen möchte ich aber schon vorab und uns allen einen erkenntnisreichen und interessanten Abend wünschen und hoffe, dass es eine gute und spannende Diskussion werden wird.
Ja, Franz Josef, guten Abend, hat eigentlich alles gesagt. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Die Tatsache, dass sich am Zentrum niemand konkret mit diesen Themen beschäftigt, hat einfach damit zu tun, dass wir überlastet sind, dass wir viele, viele andere Themen bedienen müssen. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass die Humanistische Union immer wieder an uns herantritt, solche Veranstaltungen mit ihr gemeinsam zu machen. Das tun wir gerne und ich will nachher versuchen, die Diskussion zu leiten. Ich wünsche Ihnen und uns einen guten Abend und Herr Nennen, Sie haben jetzt das Wort.
Ja, vielen Dank. Von mir aus herzlich Grüßung heute Abend. Franz-Josef Hang hat ja schon gesagt, es gibt überall Skandale. Den letzten haben Sie ganz aktuell gestern und heute erlebt. Die Postbank ist sozusagen, oder in die Postbank ist ja eingliedert worden, das frühe BAW, das Beamtenheim-Schittenwerk, die also Bausparverträge verkauft haben. Und die wurden vor allen Dingen akquiriert durch nebenamtliche Mitarbeiter, auch Mitarbeiter in den Behörden, die das dann ihren Kolleginnen und Kollegen verkauft haben. Und die haben jetzt Folgendes gemacht, dass also diese sogenannten freien Mitarbeiter Zugang bekommen haben zu den Kundenkonten oder Kontodaten der Kunden der Postbank. Mit dem sicherlich wirtschaftlich nachvollziehbaren Gesichtspunkt, dann können Sie gleich die Produkte unter Erkenntnis eben der wirtschaftlichen Verhältnisse an den Mann bringen. Sie bekommen mit, wenn jemand eine größere Summe auf sein Konto überwiesen bekommt, sei es, weil er geerbt hat oder Lebensversicherung ausbezahlt hat, und können dann eben gleich ihm sagen, und wir raten dir, dieses doch zu nutzen, um einen Bausparvertrag abzuschließen oder was weiß ich alles. Große Frage, durften die das? Nach den Presseberichten soll es so sein, und das stimmt beide nicht, dass die sich vorher abgesichert haben. Das BRW sitzt ja in Niedersachsen, in Hameln. Die haben angeblich mit meinem Nachfolger das besprochen und der hat ihnen grünes Licht gegeben. So sagen sie, die Kollegin in Nordrhein-Westfalen, das ist eine Frau, sieht das völlig anders. Ich sehe das auch völlig anders. Also man darf sicherlich im Rahmen von Geschäftsbeziehungen einiges machen. Möglicherweise an einigen Stellen geht das auch schon zu weit, aber mit Sicherheit darf man nicht jedem Mitarbeiter Zugang geben zu den Kundendaten, insbesondere wenn es sich hier um relativ sensible Daten hat, wie handelt eben Daten, die im Zusammenhang mit Geldüberweisungen sind. Aber das sollte eigentlich auch nur so ein Einstieg sein. Ich will versuchen, heute Abend Sie so ein bisschen zu sensibilisieren für dieses Thema. Es wäre schön, wenn der eine oder andere nachher dann rauskippt und sagt, vielleicht sollte ich doch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen genauer drauf achten. Und um das zu erreichen, würde ich ganz gerne beginnen, indem ich Ihnen mal anhand eines fiktiven Tagesablaufs einfach schildere, wo überall Ihre Datenspuren manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst hinterlassen. Ich würde dann im zweiten Teil so ein bisschen Ihnen versuchen zu sagen, welche rechtlichen Grundstruktur man im Datenschutzrecht hat, vor allen Dingen, wo Sie auch als Betroffene Rechte haben, die Sie dann auch geltend machen können, würde Ihnen auch sagen, wie Sie das machen, und würde Ihnen dann noch auch sehr konkret versuchen, ein paar Tipps zu geben, wie man vermeiden kann, dass die Datenspuren, die man überall hinterlässt, auch überhand nimmt. Ich würde sehr gerne, dass wir dieses Ganze so ein bisschen im Gespräch entwickeln. Insofern also die herzliche Bitte an Sie, immer dann, wenn Sie Nachfragen haben oder wenn Sie eine andere Position vertreten, sofort dazwischen zu gehen. Sie können auch herzlich gerne, ich habe kein ausgearbeitetes Konzept, darum gibt es auch keine Vortragstechnik, also Beamer oder sowas, herzlich gerne immer dazwischen fragen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir vielleicht an bestimmten Stellen auch bei diesem Eingangsteil, wo ich Ihnen einfach mal schildere, wo Sie überall mit Datenverarbeitungsanlagen in Berührung kommen, vielleicht das eine oder andere schon mal vertiefen, damit es ein bisschen plastischer wird. Also völlig offen, Sie sollen bestimmen, was Sie interessiert. Ich bin darauf vorbereitet, hoffentlich jedenfalls auch Ihre Fragen angemessen zu beantworten. Bevor ich Ihnen diesen fiktiven Tagesablauf schildere, muss ich aber eine Klärung ganz schnell noch am Anfang machen. Was sind überhaupt personenbezogene Daten, über die wir hier den Abend sprechen wollen? Die amtliche Definition heißt, Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse von bestimmten oder bestimmbaren Personen. Also Einzelangaben über persönliche Verhältnisse, also über ihr Alter, über ihren Krankheitszustand, über Interessen, Weltanschauung, über sachliche Verhältnisse, also über ihr Vermögen, die Frage, welches Auto sie fahren, über Bankguthaben oder was weiß ich, Grundbesitz. Wichtig ist, dass diese sachlichen oder persönlichen Angaben immer einer Person zuzuordnen sein müssen. Wobei es ausreicht, wenn diese Person bestimmbar ist. Also große Frage, ist ein Kraftfahrzeugkennzeichen ein personenbezogenes Merkmal? Antwort, ja, ist es. Denn man kann sehr leicht dieses Kennzeichen ja einer bestimmten Person zuordnen. Sie müssen nur bei der Zulassungsstelle anrufen und sagen, mich hat jemand angefahren, ist davon gefahren, ich brauche das Kennzeichen oder den Halter des Kennzeichens XY, und schon kriegen Sie die Auskunft. Und dann haben Sie eben diesen Personenbezug hergestellt. Also es reicht aus, dass die Person bestimmbar ist. Sie muss nicht sozusagen gleich in der ersten Stufe Ihnen dann ins Gesicht springen. Auch diese Bestimmbarkeit reicht aus, um das Ganze zu einem personenbezogenen Datum zu machen. Ja, mit dem Tagesablauf. Sie stehen morgens auf und als erstes rufen Sie Ihre Kinder an oder Ihren Freund, Ihre Freundin. Und da passiert genau das, was Franz Josef eben auch gesagt hat. Der Provider, bei dem Sie also Ihr Telefon angemeldet haben, speichert für sich die Daten, die er braucht, um die Abrechnung zu machen. Also er speichert natürlich, von wo der Anruf kommt, Ihre Apparatnummer. Er speichert die Dauer des Gesprächs und er speichert auch, an wen das Gespräch geht. Das braucht er für die Abrechnung. Er muss aber diese Daten, und das ist das, was Franz Josef gesagt hat, kümmern sich erst seit 1. Januar 2009, sondern leider schon seit 1. Januar 2008, jetzt für 6 Monate aufbewahren zur Einsichtnahme für die Sicherheitsbehörden. Früher war es so, dass der Provider diese Daten nur für sich verwenden durfte, für die Abrechnung. Wenn die Abrechnung erfolgt war, dann mussten die Daten gelöscht werden. Das bedeutete auch, wenn Sie eine Flatrate haben, dann braucht der Provider diese konkreten Daten nicht aufzuzeichnen. Sie haben eine Flatrate. Das ist völlig uninteressant, wann Sie telefonieren, mit wem Sie telefonieren, wie lange Sie telefonieren, wohin Sie telefonieren. Das ist ja alles durch die Flatrate abgedeckt. Neuerdings muss aber der Provider auch bei Flatrate-Verträgen, weil eben diese gesetzliche Vorschrift, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, seit Januar letzten Jahres gilt, diese Daten für 6 Monate zur Einsichtnahme für die Sicherheitsbehörden bereithalten. Wenn Sie das Ganze nicht von Ihrem Festnetzanschluss aus machen, sondern mit dem Handy arbeiten, dann passiert noch mehr. Es wird nämlich zusätzlich zu den Daten, die ich eben genannt habe, noch festgehalten, die Gerätenummer Ihres Handys, die sogenannte E-Mail-Nummer, und was besonders gravierend ist, es wird festgehalten, der Standort, von dem aus Sie telefonieren. Das ergibt sich daraus, ein Handy ist ja eine Funkeinrichtung. Und diese Funkeinrichtung wählt sich immer auf den nächsten erreichbaren Funkpunkt ein. Das ganze Land ist hier überzogen. Wenn Sie die Augen offen haben und über Land fahren, sehen Sie überall solche Masten stehen. Das sind diese Funkzellenmasten, überall über das Land verteilt. Sie stehen in unterschiedlicher Dichte. In den städtischen Gebieten stehen sie oft im Abstand von wenigen hundert Metern, in ländlichen Gebieten ein bisschen weiter. Und wenn Sie Ihr Handy eingeschaltet haben und sich bewegen, beispielsweise im Auto über Land fahren, dann schaltet sich Ihr eingeschaltetes Handy immer automatisch auf den nächsten Funkpunkt ein. Sie werden sozusagen technisch von einem Punkt zum anderen Punkt weitergereicht, sodass also technisch Sie immer erreichbar sind, aber, und das ist eben die Kehrseite, es ist auch immer feststellbar, wo Sie sich gerade befinden. Und der Provider muss, wenn Sie Ihr Handy dann benutzen und telefonieren, auch festhalten, für die Einsichtnahme der Sicherheitsbehörden, auch wenn Sie eine Flatrate haben, von wo aus dieses Gespräch geführt wird. Wenn man es etwas übertrieben formulieren will, kann man also sagen, so ein Handy ist, wenn man es eingeschaltet mit sich rumführt, so etwas wie eine elektronische Fußfessel. Man kann permanent feststellen, wo Sie sich befinden. Und es gibt auch Anwendungen, die können Sie auch als Privatmann erwerben. Wenn Sie beispielsweise, was einige Eltern meinen, in übertriebener Fürsorge tun zu müssen, sehen wollen, gucken wollen, wo Ihre Kinder sich befinden, dann können Sie ein Programm erwerben, mit dem Sie dauernd nachvollziehen können, wo sich die andere Person, in diesem Fall also das Kind, das das Handy bei sich führt, gerade befindet. Das kann man natürlich auch heimlich machen, nicht? Wenn also die Ehefrau dem Ehemann, dessen Untreue sie vermutet, ein aktives Handy in die Tasche packt und dieses Programm dann bei sich auflädt, dann kann sie wunderbar verfolgen, wo sich der Gatte gerade rumtreibt. Das sind Anwendungen, die stehen aber nicht im Vordergrund. Im Vordergrund, das wollte ich Ihnen sagen, ist, dass ganz normal, wenn Sie Ihr Handy benutzen, Sie sich darüber klar sein müssen, dass diese Daten, also auch die Standortdaten, vom Provider gespeichert werden, erfasst werden, gespeichert werden und für 6 Monate zur Einsichtnahme für die Sicherheitsbehörden bereit. Wenn Sie dann weitergehen in Ihrer Wohnung an den Rechner, um mal zu gucken, welche Mails inzwischen angekommen sind, dann müssen Sie natürlich auch da wieder damit rechnen, dass der Provider einiges festhält von Ihnen, denn Sie müssen da ja auch bezahlen. Wenn Sie da eine Flatrate haben, wie es ja heute normal war, wäre das nicht notwendig. Aber auch für das Internet gilt, leider Gottes, seit Januar, oder gilt generell, dass die Provider diese Daten für die Einsichtnahme der Sicherheitsbehörden bereithalten müssen. Hier allerdings gilt das erst ab Januar nächsten Jahres. Aber das steht ja nun mittlerweile bevor, also in 3 Monaten oder 2 Monaten ist es soweit, dass auch beim Internet die Daten festgehalten werden.
Kurze Zwischenfrage. Wie sicher schätzen Sie eigentlich die ganzen gespeicherten Daten beim Provider ein? Denn da muss ja sozusagen eine Datenfestung sein, denn wie viele Interessen gibt es, sich diese ganzen Daten rauszuhacken, rauszukopieren?
Ja, das ist ein generelles Problem, weshalb wir Datenschützer eben immer skeptisch sind, wenn irgendwo große Datenbestände sich ansammeln, weil erkennbar und auch belegbar in der Vergangenheit immer wieder solche Datenbestände über kurz oder lang gehackt worden sind, von wem auch immer. Sie können es ja auch gerade in der letzten Zeit wieder verfolgen. Es gibt sogar, insofern ist das beim Internet, bei diesem Beispiel vielleicht auch ganz, ganz schön jetzt anzufügen, es gibt ja gerade im Internet auch Provider, die ganz bewusst die Daten, die bei einem Kontakt mit Ihnen entstehen, dann auch weitergeben. Nehmen Sie also Google. Sie gehen also an Ihren PC oder Ihren Laptop und benutzen Google. Google speichert jede Anfrage, die Sie eingeben. Das merken Sie selber, wenn Sie dann mal bei der Anfragenmasse Google auf den Pfeil rechts drücken, dann kriegen Sie automatisch Ihre letzten Anfragen mit. Die können Sie zwar löschen, die können Sie für sich sichtbar löschen, aber Google löscht sie nicht. Google macht das einerseits, um selber dann Werbung gezielt zu streuen. Also wenn Sie beispielsweise über Google eingeben, Schwangerschaftstest, dann können Sie damit rechnen, dass Sie nach 8 oder 9 Monaten ein Werbeangebot bekommen über Babykleidung. Das ist der Sinn, weshalb Google das macht. Google macht ein weiteres. Google hat ein Auswerteprogramm, Google Analytics nennt sich das. Das stellt Google also gewerblichen Benutzern zur Verfügung. Die können dann, also beispielsweise Zeitungsverlage oder Versandhäuser, die über das Internet ihre Kunden werben, die können dann mit Hilfe dieses mächtigen Werkzeugs genau herausfinden, welche Kunden aus welchem Zweck ihre Seiten aufgerufen haben. Spiegel Online, die das mal vor kurzem aufgedeckt haben, waren jetzt die Ersten, die gesagt haben, wir machen das nicht mehr und das auch versprochen haben. Google macht außerdem alle Mails, die sie über Google verschicken, werden über einen Filter geschickt und nach bestimmten Reizworten durchgeklickt. Welche Reizworte das sind, weiß kein Mensch. Ob das jetzt nur Reizworte sind, die im Blick mit der Terrorismusfurcht in den USA stehen, oder ob das auch andere sind, die dann wieder zu Werbezwecken genutzt werden, weiß keiner. Und das Letzte, was Sie wissen müssen bei Google, und das gilt für andere Provider, die in den Staaten sitzen, es gibt, und das ist in den USA rechtlich so vorgegeben, bei jedem amerikanischen Provider eine technische Schnittstelle zum FBI. Also jeder amerikanische Provider ist verpflichtet, eine technische Schnittstelle zum FBI zu unterhalten. Was bedeutet, dass das FBI in diese Datenbestände reingucken kann. Aus Anlässen, in Zusammenhängen, die natürlich völlig intransparent sind, die weder Google nachvollziehen kann, geschweige denn aber Sie als einzelner Nutzer nachvollziehen.
Ich vergesse die anderen 10 US-Geheimdienste.
Gut. Das ist ohnehin das große Geheimnis, dass ja diese ganze Internetwelt so schwer durchschaubar auch macht. Sie wissen ja gar nicht letztlich, welcher rechtliche Rahmen für denjenigen gilt, mit dem Sie zu tun haben. Solange derjenige in Deutschland sitzt, solange derjenige in Europa sitzt, können Sie relativ sicher sein, dass er zumindest den rechtlichen Rahmen zu beachten hat, den Sie kennen, nämlich das Datenschutzrecht in Deutschland, dem entspricht ja der Staatenstandard auch in der EU. Aber soweit es darüber hinausgeht, ist es eben überhaupt nicht mehr bestimmt.
Die hat aber noch eine Frage. Was heißt amerikanische Provider? Ist sind unbeschlagen. Jetzt AOL zum Beispiel oder wer?
Bitte?
Also was heißt amerikanischer Provider? Also jetzt ganz konkret für Deutschland, was heißt das für mich, wenn ich jetzt in Google mit AOL surfe? Ist ja auch in der Schnittstelle drin für FBI.
AOL ist auch ein amerikanischer Provider.
AOL ist sogar sehr eng am CIA dran.
Ja.
Der frühere CIA-Direktor Tenet war vorher, bei AOL. Sie sitzen am selben Ort.
Wie werden denn die Daten von öffentlichen Telefonzellen behandelt?
Von öffentlichen? Das ist das Argument, was wir Datenschützer auch immer benutzen, um zu sagen, diese ganze Vorratsdatenspeicherei ist Unsinn, denn bei den Telefonzellen passiert es eben nicht. Wenn Sie also als Krimineller oder als Terrorist diese ganzen Regelungen umgehen wollen, müssen Sie nichts weiter machen, als an eine Telefonzelle zu gehen. Die Telefonzelle, das geht ja über Leitung. Die Telefonzellen sind ja leitungsverbunden. Und die werden eben nicht, oder da gibt es es gibt keinen Anlass, die Gespräche, die von dort gehen, in irgendeiner Weise zu erfassen, weil sie ja Cash bezahlen, wenn sie also mit Bargeld telefonieren. Wenn sie eine Karte benutzen, die sie vorbezahlt haben, eine Prepaid-Karte, besteht auch kein Anlass, irgendwo irgendetwas zu erfassen. Das Einzige ist, wenn sie mit Karten telefonieren, mit Geldkarten, dann wird natürlich der Abbuchungsvorgang festgehalten. Aber sonst ist im Übrigen, wenn man also eine Möglichkeit sucht, sich zu Telekommunikation zu betreiben, ohne dass man groß in Gefahr ist, dass da irgendetwas festgehalten wird, am besten bedienen, wenn man in Telefonzellen geht, in der Tat. Aber wie lange das so bleibt, das weiß ich nicht. Natürlich haben die Sicherheitsbehörden und Sicherheitsfanatiker erkannt, dass da eine Schwachstelle sitzt. Und ich wundere mich eigentlich ein bisschen, dass sie nach all dem Theater, was sie gemacht haben, um den Telekommunikationsverkehr im Übrigen mehr der Wienerei zu erfassen, noch nicht getan haben, um auch die Telefonzellen, also den Telefonverkehr, der darüber ausgeht, in irgendeiner Weise auch zu erfassen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Ja.
Wenn man aus den öffentlichen Telefoneinrichtungen eine Nummer anwählt, eine Privatnummer anwählt, wird denn dieser Anruf bei dem Angerufenen gespeichert?
Nein, da besteht ja auch kein Grund.
Kein wirtschaftlicher Grund.
Ja.
Aber das macht doch so viel Sinn, ich meine Unsinn, wenn man das so handhabt und das andere so handhabt, jemand, der das wirklich in irgendeiner Absicht nutzen will, der wird doch nicht nie mehr private Anschlüsse nutzen.
Ich glaube das nicht, dass das nicht auch über so ein Predator läuft.
Nein.
Also der Tatortkommissar meiner Frau, der ist in der Lage, nach wenigen Sekunden herauszubekommen, aus welcher Telefonzelle telefoniert wird. Warum sollen die denn dann nicht auch Dinge aufzeigen?
Ja gut, wenn Sie müssen da eine spezielle Software für einsetzen. So sieht man das ja auch immer in den Krimis. Nicht, dass man dann versucht, also das Gespräch ein bisschen auszudehnen, damit Sie dann mit Hilfe dieser speziellen Software eine Ortung vornehmen können.
Aber die hat nur die Polizei.
Hat nur die Polizei, okay. Ja. Aber was Sie gefragt haben, Sie haben ja nur gefragt, wenn jetzt aus einer öffentlichen Zelle angerufen werden, wenn jetzt Sie ganz normal mit einem anderen telefonieren, dann wird natürlich dieses Telefonat bei Ihnen erfasst, weil Sie ja sozusagen der Veranlasser sind. Und es wird ja auch festgehalten, mit wem Sie telefoniert haben. Und das ist das ein Phänomen, was in immer größerem Umfang jetzt auch als Fahndungsinstrument eingesetzt wird, das ist die sogenannte Zielwahlsuche. Also der Provider muss nur festhalten, bei Ihnen, bei Ihrem Apparat, wie lange Sie gesprochen haben und mit wem Sie gesprochen haben. Aber damit ist ja noch nicht klar, ob ein Dritter in besonderer Weise, den man auch möglicherweise gar nicht bisher kennt, welche weiteren Kommunikationsbeziehungen er hat. Und insofern ist es so, dass die Sicherheitsbehörden neuerdings in großem Umfang die sogenannte Zielwahlsuche in Auftrag geben bei den Providern. Das heißt also, es werden sämtliche Telefonate in einem bestimmten Zeitraum, meinetwegen die in der letzten Woche geführt worden sind, daraufhin abgeglichen, ob welche Nummer da oder welche vorgegebene Nummer in diesen Telefonaten auch auftaucht. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal versucht, mal sehen, ob ich das so schnell finde, von der Quantität festzuhalten. Das ist in der Tat im Jahre 2002 hat das Bundesverfassungsgericht schon festgestellt, in einem Urteil wurde nach Auskunft der Deutschen Telekom jede der 216 Millionen täglich hergestellten Telefonverbindungen, also 2002, einige Jahre zurück, immerhin, da waren schon täglich 216 Millionen Telefonverbindungen, wurde durchschnittlich zweimal in eine Zielwahlsuche einbezogen. Das heißt also, auch ganz unbescholtene Leute sind innerhalb dieser Frist mindestens zweimal in eine solche Zielwahlsuche mit einbezogen worden. Aber das generelle Problem, was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich, dass die Telekommunikationsverbindungen insgesamt nicht mehr das ergeben, was nach dem Grundgesetz eigentlich vorgeschrieben ist, nämlich eine Fähre, in der man sozusagen unbeobachtet miteinander kommunizieren kann, sondern sie müssen aufgrund der neuen Regelungen davon ausgehen, dass die Daten, um das nachvollziehen zu können, in Form dieser Speicherung, die bei den Providern vorgenommen werden, festgehalten werden, gespeichert werden, für 6 Monate aufbewahrt werden und eben von den Sicherheitsbehörden einsehbar sind. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich im Moment mit diesem Problem der Vorratsdatenspeicherung. Es hat Verfassungsbeschwerden gegeben. Über 35.000 Menschen haben gegen dieses Gesetz geklagt. Es gibt eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts vom März letzten Jahres, in der das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, solange, bis ich nicht endgültig entschieden habe, darf dieses Instrument nur eingesetzt werden, also diese Abfrage der Polizei, der Sicherheitsbehörden bei den Providern in Fällen, in denen es um schwere Kriminalität geht. Es darf nur eingesetzt werden, wenn es ein Ermittlungsrichter ausdrücklich angeordnet hat. Nach dem Gesetz ist das nicht vorgesehen. Das kann also sozusagen die Sicherheitsbehörde, der einzelne Polizeibeamte selbst machen. Ich muss also einen Ermittlungsrichter machen. Und die dritte Voraussetzung war, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es darf nur eingesetzt werden, wenn andere Ermittlungsmethoden ganz offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Aber alle warten natürlich jetzt auf das endgültige Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und interessant ist auch, was die Koalition in diesem Zusammenhang dazu gesagt hat. Die FDP hat sich ja auch im Wahlkampf immer wieder als die Bürgerrechtspartei feiern lassen, hat gesagt, wir werden das beseitigen, werden die Vorratsdatenspeicherung abschaffen. Da ist wenig von übrig geblieben. Es heißt in der Koalitionsvereinbarung an der entsprechenden Stelle, die Reform der Telekommunikationsüberwachung werden wir im Hinblick darauf evaluieren, ob deren Ziele erreicht wurden und welche Maßnahmen zur Optimierung ergriffen werden können. Also es ist ein Prüfauftrag, ein Evaluationsauftrag, der aber im Grunde genommen die Vorratsdatenspeicherung als solche zunächst erstmal weiterlaufen lässt. Ich sage mal, aus meiner Sicht, durch diesen Eilbeschluss des Bundesverfassungsgerichts ist sozusagen erstmal das Schlimmste verhindert worden. Es ist eben wirklich beschränkt auf Fälle der schweren Kriminalität, was aber natürlich, und das ist ja der Ausgangspunkt auch unserer Sequenz gewesen, natürlich bleibt, ist, dass bei den Providern diese riesen Datenbestände bestehen. Millionen, Milliarden von Daten sind für 6 Monate aufbewahrt. Es gibt andere europäische Länder, die haben kaum glaubhaft, aber die haben vorgegeben, dass diese Daten 3 Jahre aufbewahrt werden. 3 Jahre müssen also, in Belgien ist das beispielsweise, müssen die Leute damit rechnen, dass also nachvollziehbar ist, mit wem sie an welchem Tag in bestimmter Weise kommuniziert haben.
Glauben Sie wirklich, diese Datenmengen sind dann nach 6 Monaten wirklich ohne eine einzige Kopie gelöscht? Da wird doch irgendwo eine Kopie angefertigt, die Daten sind da, egal aus welchem Speicher. Es ist doch eigentlich völlig sekundär, was politisch oder juristisch dann erlaubt oder nicht. Entscheidend ist, was technisch da ist und was technisch machbar ist.
Also natürlich, man kann da nur vertrauen in Anführungsstrichen. Eine gewisse Zuversicht, dass da nicht sehr viel passiert, ziehe ich daraus, dass wenn das rufbar würde bei einem Provider, dann kann er den Laden dicht machen.
Dann macht er ihn dicht, ja gut.
Bitte?
Dann macht er ihn dicht. Ja. Das kann ja auch unfreiwillig passieren. Das kann ja auch gegen den Willen des Providers passieren.
Das ist
der Provider einfach geopfert.
Ja, gut, aber...
Die hat auch nicht dicht gemacht, als ihre Skandale aufgeflogen ist.
Nein, aber der einzige Geschäftszweck eines Providers ist ja, Kommunikation herzustellen. Und wenn dabei deutlich würde, dass er entweder durch Schludrigkeit oder ganz bewusst die Vertraulichkeit nicht eingehalten hat, dann ist dieser einzige Geschäftszweck sozusagen erledigt. Er kann ihn nicht mehr erfüllen. Aber ich sage ihm, ich weiß das auch nicht besser als Sie. Ich habe Ihnen generell ja gesagt, dass wir misstrauisch sind gegenüber allen großen Datenbeständen. Die Provider haben sich über lange Monate dagegen gewehrt, so in die Pflicht genommen zu werden, weil das natürlich für sie auch eine finanzielle Frage ist. Das kostet enorm Speicherplatz. Und Speicherplatz ist teuer, das ist nicht einfach nur irgendeine Festplatte, die man da zusätzlich reinmachen muss, denn es sind ja riesige Datenmengen, die da entstehen und sie müssen natürlich auch mit den entsprechenden Sicherungsvorkehrungen gegen unbefugte Einsichtnahme geschützt werden. Das heißt, sie müssen entsprechende Verschlüsselungsprogramme haben. Sie müssen Panzerschränke anschaffen, in die die Dinger eben eingeschlossen werden. Denn bei den großen Providern, ich habe eben eine Zahl aus 2002 gesagt, 216 Millionen Telefonate allein bei der Telekom täglich. Nur Telefonate, also da ist der ganze Handyverkehr noch nicht mit drin gewesen, da ist nicht drin gewesen, das was sozusagen an Daten, Verbindungsdaten bei der Internetnutzung mit auftaucht. Also das sind riesige Datenmengen und ja, das Unbehagen gegenüber jedem großen Datenbestand, das bleibt. Ich bin aber ja da noch vergleichsweise optimistisch, dass da weniger Pannen passieren als in anderen Bereichen, weil eben wie gesagt der einzige Geschäftszweck die Sicherung verlässlicher Kommunikation ist, und wenn das in die Hose geht, dann ist wie gesagt der Laden endgültig diskreditiert und kann dazu zumachen. Aber ich sage mal, bis zum Beweis des Gegenteils. Nicht? Möglicherweise müssen wir erleben, dass da auch in absehbarer Zeit etwas passiert. Übrigens noch bei den Mails wollte ich Ihnen noch sagen, wenn Sie eine Mail verschicken, muss eben ab Januar nächsten Jahres dann auch festgehalten werden oder wird auch festgehalten, neben Ihrer IP-Adresse, die IP-Adresse eben des Empfängers, die Mailadresse natürlich Ihre eigene, genauso wie die Mailadresse des Empfängers. Und insofern ist auch dieser Weg, den man über die Mails bisher ja meinte, gehen zu können, als Ersatz für die berühmte gelbe Post, ist ein sehr unsicherer Weg geworden. Ich bringe dann auch immer noch mal den Vergleich mit der gelben Post. Man stelle sich mal diesen selben Aufwand bei der gelben Post vor. Das hieße also, Sie müssten von jedem Brief, den Sie schreiben, festhalten den Absender, Sie müssten festhalten den Empfänger, Sie müssten festhalten den Postweg, möglicherweise auch das Gewicht der Sendung. Da denkt natürlich keiner dran, weil es einfach technisch nicht darstellbar ist, aber mit Hilfe eben der Elektronik, wenn das Ganze sich auf dem elektronischen Pfad bewegt, ist es eben so furchtbar einfach. Es ist ein Nebenprodukt gewissermaßen und darum werden dann diese Möglichkeiten auch in immer stärkerem Maße jedenfalls
genutzt. Da ist vor 20 Jahren ein Staat dran erstickt, an dem Versuch, alles aufrechtzuerhalten, alles aufzunehmen, alles zu fotokopieren. Das darf man nicht vergessen. Die DDR. Ja, 160.000 Menschen haben dafür gearbeitet.
Also ich denke, auch die Überwachung der ganz normalen gelben Post ist absolut automatisierbar. Solange man nicht handschriftlich, also mit Schreibschrift, also unleserlich für schreibt oder so, kann nahezu also die heutige Technik problemlos also alles festhalten. Also die Adresse, die Rückadresse und das Gewicht sowieso. Also ist überhaupt kein Problem. Das ist automatisiert. Das heißt, es ist billig. Stimmt nicht, dass das nicht mehr ist. Also da sind Sie in Ihrer Einschätzung eigentlich also um einige Jahre zurück.
Aber mit Verlaub, dass das technisch möglich ist, keine Frage. Aber es ist ein ungeheuer aufwendiges Verfahren. Sie müssen jeden Brief auf der einen Seite durch ein Erfassungssystem schicken, das eine Schrifterkennung, die das dann in ein System übernimmt. Sie müssten, wenn der Absender auf der Rückseite steht, ja, und diesen Aufwand betreiben die Leute nicht. Da haben sie auch, solange es die gelbe Postuhr gab, hat das keiner gemacht. Diese ganze Überwachungshysterie ist ja eben erst entstanden in dem Moment, in dem es billig wurde, in dem es einfach wurde, in dem man so die Daten sozusagen als Nebenprodukt, sie fielen als Abrechnungsdaten an, als Nebenprodukt nutzen konnte, um auch für die Sicherheitsbehörden diese Möglichkeiten der Einsichtnahme zu schaffen.
Aber wir reden doch im Moment gar nicht von Wirtschaftsunternehmen, wir reden vom Staat. Der Staat wälzt die Kosten ab. Das heißt also.
Aber er hat es bisher nicht getan. Er hat es bisher nicht getan.
Also für die gelbe Post gibt es keine Vorratsdatenspeicherung. Die andere Frage ist, was da ermittelt wird. Das weiß man ja nicht. Aber es gibt keine entsprechende Regelung vergleichbar der Vorratsdatenspeicherung für die gelbe Post. Das ist eine andere Frage. Aber Jürgen, das denke ich, muss man an der Stelle nicht diskutieren. Die technischen Möglichkeiten sind ja eine Frage. Die andere Frage ist, was definitiv gemacht wird. Und wir wissen auch, als HU haben wir das gehabt, dass verbotswidrigerweise Polizeibeamte in Postämtern Briefe durchsucht haben, was nach den Gesetzen nicht zulässig war.
Gut, aber das sind eben singuläre Aktionen, unzulässige, rechtlich unzulässige, darüber hinaus, aber singuläre Aktionen. Aber hier um das nochmal von der Dimension zu kennzeichnen, das ist ja ein flächendeckender Ansatz, der gemacht wird bei der Vorratshaltung. Flächendeckend, jedes Telefonat, jedes Gespräch über das Handy, jede Internetnutzung wird festgehalten für 6 Monate. Und ich bleibe dabei, dass der Aufwand, um so etwas für die bisherige gelbe Post zu machen, ungleich viel höher ist. Und darum ist es bisher jedenfalls nicht flächendeckend in Angriff genommen worden. Ob das noch kommt, ich weiß es nicht, aber da waren jetzt 2 Wortmeldungen noch.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich